Ja, herzlich willkommen zum alltäglichen Podcast.
Hallihallo.
Diesmal mit etwas Verspätung, weil ich umzugstechnisch damit beschäftigt war, aus drei Wohnungen auszuziehen, um jetzt in zwei anderen zu wohnen.
Ich dachte aus zwei in eine. Wo kommt die zusätzliche her?
Ich habe ja auch die Projektwohnung gewechselt sozusagen.
Ach so, aber das ist ja
ich
einfach
ich rekorde jetzt das erste Mal aus meiner neuen Projektwohnung in Berlin.
Ah.
Ja. Sehr aber schön. Darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht darum, dass der Weini ein Buch gelesen hat, das was mit Körpersprache zu tun hat. Und es heißt Menschen lesen lernen. Ein FBI-Agent erklärt, wie man Körpersprache entschlüsselt.
Und wie genau. Macht man das? ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört. Und es ist auch nicht so einfach, wie sich das wahrscheinlich anhören wird, wenn wir das Buch mal besprochen haben. Aber ich fange ja erstmal an und stell das Buch vor. Ich habe es doch tatsächlich dann wieder gehört. Ein Hoch auf die Hörbücherindustrie an dieser Stelle. Und das Buch hat 272 Seiten oder 4 Stunden 42 Minuten Hörzeit. Und kriegt man beim entsprechenden Buchhändler des Vertrauens oder Hörbuchvertreiber des Vertrauens.
Geringsten Misstrauens.
Das oder so, genau. ist auf jeden Fall im MVG Verlag erschienen und der Autor, das ist der Joe Navarro, ist, wie dieser Titel FBI-Agent schon vermuten lässt, ein Amerikaner, der mittlerweile tatsächlich seit 25 Jahren nichts anderes macht, als sich auf diese nonverbale Kommunikation und Körpersprache zu spezialisieren und das Ganze dann in Ermittlungsarbeiten beim FBI anzuwenden.
Ah, das heißt, er ist noch aktiv und schreibt dann gleichzeitig Bücher?
Ja, soweit ich das mitgekriegt habe, ist er noch aktiv, aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Er hat also stand halt drin, 25 Jahre beim FBI hat er ermittelt.
Okay.
Ja, oder macht das seit 25 Jahren genau. Und tatsächlich hat es erst seit geraumer Zeit, also seit es dann irgendwie Gehirnscans gibt und entsprechende Untersuchungen, die aussagekräftig genug sind, hat sich halt irgendwie herausgestellt, dass vieles, was er schon lange sagt oder was so Leute, die sich mit dieser Gestik, Mimik und mit der Körpersprache befassen, was diese schon länger vermuten, dass das einfach auch sich nachweisen lässt, derzeit mit wissenschaftlichen Methoden. Ich mache mal Anführungszeichen in die Luft an dieser Stelle. Also das heißt, das kriegt mittlerweile auch so ein bisschen Hand und Fuß, was die Leute sagen, weil man es einfach auch anhand der Gehirnaktivität nachweisen kann. Er hat auch noch ein paar mehr Bücher geschrieben. Ein paar wollte ich noch mal kurz nennen. Also ein Buch ist Menschen verstehen und lenken. Also das ist dann der FBI-Agent erklärt, wie man mit Körpersprache den persönlichen Erfolg weit voranbringt. Dann die Psychopathen unter uns. Der FBI-Agent erklärt, wie sie gefährliche Menschen im Alltag erkennen und sich vor ihnen schützen. Und dann gibt's noch eins, das gibt's wahrscheinlich nur auf Englisch. Und zwar Advanced Interview Techniques. Proven Strategies for Law Enforcement, Military and Security Personnel. Das ist so ein bisschen dann die Anlehnung an die Weltherrschaft, die wir ja seit letztem Mal erringen wollen. An der Stelle. Genau.
kleiner Nachtrag aus der allwissenden Müllhalde. Er war 25 Jahre beim FBI und hat danach die Bücher geschrieben.
Na, okay, gut. Sehr schön, dass es das gibt. Genau. Kosten, Quanta, entweder einfach die Umsonst-Funktion des abonnierten Hörbuchdienstes nutzen oder 16,95 fürs Buch zahlen oder 17,99 für die Audio-CD. Genau, ich wundere mich immer wieder, dass irgendwie Audio dann doch teurer ist wie das Taschenbuch, aber man muss
ja noch einmal lesen.
Ja, genau, aber ich sag mal, für für 1,04 € kriegst du das von keinem gelesen für, also 1,04 € für 4,5 Stunden. Dafür stehe ich noch nicht mal auf. Da bleibe ich lieber 4 Stunden liegen. Also, das ist, naja, egal.
Du sollst ja nicht persönlich da vorbeikommen und das Buch lesen.
Naja. Egal, genau.
Wie auch immer. Was steht denn in dem Buch drin?
Also, in dem Buch gibt's so ein paar Kapitel. Ich gehe die mal ganz schnell durch. Also, er kommt am Anfang ein bisschen mit dem Geheimnis nonverbaler Kommunikation. Dann erzählt er ein bisschen was über das limbische System. Ganz kurz dazu, genau, das Gehirn ganz grob besteht aus mehreren Schichten. Es gibt irgendwie das Stammhirn, das kommt, also der geneigte Mediziner möge mir verzeihen, wenn es jetzt nicht ganz richtig aufs, aber die Richtung geht. Das Stammhirn kommt von den Echsen, das haben wir schon ganz lange. Dann kommt das limbische Gehirn, das ist so ein bisschen das, was die Primaten alle haben. Und dann kommt so dieser frontale Stirnlappen oder so irgendwas. Das ist das, was eben die Menschen haben oder auch die Menschenaffen, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall haben das die Menschen. Und diese ganze Gestik, Mimik und Körpersprache, die kommt halt aus dem limbischen System. Das heißt, das ist noch so ein bisschen das, was wir nicht bewusst steuern können, was eben so Triebe, Reize oder so sind. In diese Richtung geht das. Deswegen erklärt ein bisschen, wie das limbische System einfach funktioniert, weil alles, was er dann weiter bespricht, kommt eigentlich nachweislich aus diesem limbischen System.
Okay, genau. Das heißt also, wenn ich Menschen, wenn ich die Körpersprache von Menschen interpretieren kann, kann ich die von Affen auch interpretieren, aber nicht die von Echsen.
Ja, also du kommst auf jeden Fall ein bisschen näher in diese Richtung.
Okay.
Wobei die Körpersprache von Echsen ist halt auch irgendwie ein bisschen begrenzt, ne? Also entweder es frisst dich oder es frisst dich nicht. An der Stelle ist es dann ja auch egal. Genau. Nachdem er so ein bisschen dann die Grundlagen gesetzt hat, geht er einmal kurz den Körper durch, also von unten nach oben. Das heißt, erstmal fängt er an mit den Füßen, was die Beine und die Füße erzählen. Dann erzählt er so ein bisschen was zum Torso, also Rumpf und Schultern. Was das alles ist, dann geht's um die Arme, das nächste sind dann eben die Hände und die Finger und dann kommt er ins Gesicht. Im Gesicht hat er dann auch nochmal so ein bisschen die Augen, Augenbrauen, Nase und Lippen oder den Mund. Genau, und dann am Schluss kommen noch so ein bisschen zwei Disclaimer. Es ist nämlich einmal, redet er dann über Täuschung, also über das Lügen an sich und dann am Schluss gibt er noch so ein paar letzte Gedanken mit auf den Weg, die man noch so ein bisschen beachten sollte. Genau, das war mal so der Ablauf von dem Buch. An der Stelle sei einfach mal so ein bisschen gesagt, das lässt sich relativ einfach lesen oder hören. Auch wieder ganz nett, dass er in jedem Kapitel, was sich mit einem Körperbereich auseinandersetzt, sehr viele alltägliche Beispiele hat. Ne? Also er bringt dann doch sehr viele Beispiele. Wir werden uns nachher da einfach mal ein paar anschauen. Dann
ja, mach doch vielleicht jetzt mal eins.
Also ein Beispiel ist zum Beispiel. Sehr geil. wenn du etwas vor deine Brust nimmst, ne? Also irgendwie, wenn du die Arme verschränkst, wenn du die Jacke zuknöpfst oder das Jackett zuknöpfst oder halt irgendwie den Aktenordner, das Buch oder das Tablet irgendwie oder den Rechner so dir vor die Brust hältst, ist das quasi ein Versteckreiz. Ne?
Okay, das heißt, ich will mich hinter dem Ordner verstecken.
Genau, damit schaffst du Abstand einfach, ne? Erstmal zu dem, der dir gegenübersteht oder zu der Situation, in der du dich befindest und du willst dich vor etwas schützen. Das ist so ein Anreiz, also das ist ein Anzeichen einfach für Schutzbedürfnis oder für Unbehagen, was in dem Gegenüber aufkommt.
Das wäre jetzt wenn ich also jetzt, Beispiel. Also es gibt ja diesen klassischen Moment, ne? Ich habe irgendwie großes Notizbuch in der Hand und das trage ich irgendwie vom Körper her, während ich von einem Mädchen zum anderen gehe, das heißt, irgendwas ist mir unbehaglich in der Situation.
Nee, so ist das nicht. Einzelne Gesten oder einzelne Dinge, die dir auffallen, die haben eigentlich relativ wenig Aussagekraft. Aber da kommen wir auch noch gleich dazu. Ich würde dann.
Es deutet darauf hin, wenn noch weitere Dinge dafür sprechen oder wie?
Genau. Also lass mich mal ein bisschen den Gruppen noch die wichtigen Sachen abfrühstücken und dann kommen wir relativ schnell dazu.
Weini will erst die theoretischen Grundlagen sehen.
Ja, weißt du, wenn wir jetzt schon in die Enddiskussion einsteigen, ist es ja auch irgendwie blöd.
Okay.
Oder sollen wir die Enddiskussion vorziehen? Ich bin da agil.
Ja, mach.
Nee, okay, also wie gesagt, jetzt hast du mich auch in den Kontext gebracht. Also fangen wir einfach nochmal ein bisschen
zu. Aus dem Kontext.
Ja, das auch aus dem Konzept gebracht. Also fangen wir nochmal ganz von vorne an. Ich meine, wir reden jetzt so ein bisschen über das Vorhertragen von irgendwelchen Büchern vor uns oder das Verstecken hinterm Laptop, sondern über allgemein nonverbale Kommunikation. Neben dem Ganzen, was du mit dem Körper machst, also Mimik, Gestik, diese ganze Haltung und so weiter, zählt dazu übrigens auch Kleidung, Frisuren, Schmuck und sonstige schmückende Dinge, die du an dir hast, also Piercings, Tattoos, Accessoires, Hunde oder sonst irgendwas. Also das gehört da alles mit dazu, weil du willst auch mit deiner Kleidung, mit deiner Frisur oder mit dem allgemein, wie du dich zur Schau stellst, willst du dir etwas ausdrücken. Und dementsprechend muss man das auch bei der Interpretation von eben diesen nonverbalen Reizen oder Zeichen oder den Tells, wie das auch heißt, kennt der eine oder andere vielleicht einfach aus den Pokerrunden oder aus der Pokertheorie, wo man dann eben auch sagt, also wenn jemand blufft oder so und er hat einfach einen rhetorischen Tell, dann kann man das eben an diesem Tell erkennen, dass er jetzt gerade blufft oder ob er überhaupt blufft oder so.
Also ein Tell ist sozusagen das verbale oder nonverbale Mitteilen einer Eigenheit. Und wenn
das ist das nonverbale Mitteilen einer, okay, einer Eigenheit, ne? Also wenn du, das ist ein Tick eigentlich, ne? Also ich sag mal, wenn du Poker spielst und dann irgendwie jedes Mal, wenn du bluffst, irgendwie den Tick hast, dass du genau während du bluffst, während dieser Runde anfängst mit dem rechten Bein zu zappeln. Und ansonsten, wenn du nicht bluffst oder einfach irgendwie nur mitgehst und einfach nichts Besonderes ist, zappelst du nicht mit dem rechten Bein, dann können die Leute, die das wissen, können dann eben hingehen, können sagen, okay, wenn er mit rechten Bein zappelt und ich gerade gegen ihn spiele, ja, dann kann ich einfach hochgehen, ne, weil ich kenne das Zeichen oder ich kenne die Anzeichen, auf die ich achten muss, um zu sagen, er blufft. Das ist
das sind immer mir unbewusste Dinge.
Genau, die kannst du auch nur ganz schwer mit viel Übung kannst du die dann bewusst steuern oder unterdrücken, aber eigentlich ohne exzessives Training kriegst du die nicht weg. Das sind wirklich, deswegen auch limbisches Gehirn, also limbisches System. Das kannst du eigentlich nicht steuern irgendwie. Ja. Und diese nonverbale Kommunikation, diese Tells, diese Ticks, die unterschiedliche Arten und Weisen dann haben, machen sogar einen Großteil der Kommunikation aus. So 60-65% ist das, was man noch mit gutem Gewissen irgendwie vertreten kann. Es gibt auch irgendwie Sachen, die gehen dann so bis 70-75%. Er selbst sagt auch, also so ein bisschen mehr als die Hälfte macht es auf jeden Fall aus.
Ja.
Und
also, ja. Wenn wir an der Stelle von Kommunikation sprechen, sprechen wir sozusagen von Outgoing-Kommunikation, weil man sagt ja immer, ne, Kommunikation ist sendende Kommunikation und empfangende Kommunikation.
Genau.
Und wenn wir jetzt von 60-65% reden, reden wir wahrscheinlich sozusagen, was sende ich an Kommunikation raus?
Genau.
Ja, okay.
Okay, gut. Es gibt auch noch so ein bisschen so diese Anhängsel zur nonverbalen Kommunikation, die haben dann aber so ein bisschen eher was mit der verbalen Kommunikation zu tun, also Tonfall, Klangfarbe, Lautstärke der Stimme. Das ist auch noch so ein bisschen ein Index, den er hier am Anfang ein bisschen anspricht, aber der eigentlich im weiteren Buch nicht weiter vorkommt. Aber ich sag mal.
Um es jetzt nochmal abzugrenzen, ja? Also nochmal zu dem vorigen.
Okay.
Ein Tell ist also nicht meine Frisur, weil die wähle ich ja relativ bewusst.
Genau, aber ich sag mal, wenn du dann Punker vor dir sitzen hast, ja, oder irgendwie jemand mit Drogenproblemen, sag ich mal,
also wählst du diese beiden
nicht das
Beispiele
nicht,
ja zusammen.
Nein, Entschuldigung, also wenn du jetzt halt einen Banker vor dir sitzen hast, also jemand mit Drogenproblemen, nein, wie auch immer, kommt immer auf das Genre drauf an, in dem man sich bewegt. Also wenn du halt einfach irgendwie offensichtlich einen Drogenkonsumenten vor dir sitzen hast, und ich rede jetzt nicht von dem, der einfach mal abends die Tüte raucht oder sein Bierchen trinkt, sondern halt wirklich ein Junkie, dann fällt es dir natürlich sehr schwer, aus Unaufmerksamkeit, hipplichen Beinbewegungen oder irgendwie Schweißausbrüchen oder irgendwelche Zapperfäden, die ihm runterlaufen im Laufe des Verhörs. Das sind halt alles irgendwie so Dinge, die bei einem normalen Menschen einfach ein Anzeichen sind dafür, dass irgendwie was ist. Das wäre dann so ein Tell oder eine Tell-Reihe, würde man dann auch sagen. Aber wenn du der Junkie vor dir sitzt, dann kannst du auch davon ausgehen, dass er jetzt halt gleich einen Junkie kriegt. Und dass das eigentlich gar nichts mit der Situation, also hat dann schon was mit der Situation zu tun, weil er halt jetzt halt gleich seinen nächsten Schuss braucht. Aber ob er jetzt nervös ist, weil er auf die Frage lügt oder weil ihm das Gesprächsthema unangenehm ist, das kannst du in dem Moment einfach dann auch gar nicht sagen. Ne? Also das heißt so, ein Tell ist dann auch immer auf den Kontext bezogen,
ah, okay,
zu interpretieren.
Das heißt also,
ne?
Ein Tell ist eine bestimmte Eigenheit, die mir etwas sagt. Das heißt, es ist,
genau,
sie ist mehr so definiert, als, das ist ein Anzeichen, das für mich aussagt, dass der Weini gerade wieder dringend ein Bier braucht.
Genau, oder dass der Weini.
Also eine leere Flasche Bier in Weinis Hand wäre für mich das Tell.
Genau, oder dass dem Weini jetzt hat, also, dass dem einfach das Gesprächsthema unangenehm ist, ne?
Das kann
weil darum sagen, geht's, okay. Darum geht's am Ende. Also das Ziel ist auch so ein bisschen von dem Buch auch. Ich mache mal heute die Referenz zum Schopenhauer, ne? Er will dir einfach mal beibringen, wie du lernst, das nonverbale Verhalten zu erkennen. Ne? Da geht's nicht wirklich drum, dass dann am Ende des Buches kannst du sagen, ich sitze die ganze Zeit irgendwie mit meinem Chef zusammen und der ist super nett, aber jedes Mal, wenn ich auf seine Füße gucke, dann sind die Füße Richtung Tür gedreht und deswegen kann ich ihm nichts glauben, weil er mit dieser Fußstellung einfach aussagt, er würde jetzt halt sofort gern hier diesen Raum verlassen.
Okay.
Was dann schon so ein bisschen der erste Sprung ist zu dem ersten Körperteil, mit dem wir anfangen, ne? Also zu den Füßen.
Ja. Okay. Ich versuche gerade nochmal zu sortieren. Also, nonverbale Kommunikation ist alles, was nicht gesagt wird. Also
genau, muss aber auch im Kontext des Gesagten betrachtet werden.
Muss aber auch im Kontext des Gesagten gesagt werden. Dazu gehören einmal die der Körper, Haltung, Nähe, Entfernung, bla bla. Mhm. Dann Inszenierung, also Dinge, die ich bewusst wähle, wie habe ich was an und was.
Genau.
Ihr wisst ja, Podcaster immer nackt.
Echt?
Stimme, Mist. Ton, Lautstärke und so weiter.
Genau.
Das sind, diese drei Teile machen 60% der Kommunikation. Wenn ihr aus diesen 60% der Kommunikation ein Pattern beobachtet und das euch sagt, dass jemand ein Bier möchte, sich unwohl fühlt, sich wohl fühlt, es ihm zu heiß ist, er gerade einen Schuss braucht, dann ist das ein Tell.
Genau.
Gut.
So
dann können
wir
jetzt weitermachen. Dann habe ich es verstanden. Wenn ich es verstanden habe, haben es die Hörer hoffentlich auch verstanden.
Okay. Wir diskutieren da am Schluss nochmal ein bisschen die Feinheiten raus. Aber für das Erste würde ich sagen, dass das passt so. Ne? Genau. Also, wie gesagt, der mittlere Teil des Buches ist einfach so ein bisschen dafür da, um offensichtliche Tells einfach mal aufzulisten. Ne? Da geht es darum, was ist denn so allgemein gültig oder für den ersten Moment, wenn man anfängt, sich mit der Körpersprache auseinanderzusetzen um sie dann zum Beispiel für das, was ich dann an der Stelle interessant finde, im Gespräch mit Kunden, mit Kollegen, Mitarbeitern oder dem Gegenüber einfach auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, auf was muss man achten, um dann zum Beispiel auch ein bisschen besser auf dem Gegenüber eingehen zu können und zu reagieren zu können. Ne? Da ist es eigentlich ganz gut, weil du hast dann einfach viele, viele Beispiele, wo er sagt, okay, wenn du sonst nichts über die Person weißt, also wenn du sonst keine Erfahrung hast und keine Eigenheiten kennst der Person, die dir gegenüber sitzt, weil das erste Mal ist oder das zweite Mal, dann gibt's so ein paar allgemeine Dinge, die grundsätzlich immer so sind. Und da gibt er jede Menge Beispiele. Zum Beispiel habe ich gerade angefangen mit den Füßen. Wenn du halt einfach mal so ein bisschen auf die Füße deines Gegenüber guckst, wenn du jetzt halt am Tisch sitzt oder irgendwie jetzt halt nicht auf einer Bank, wo du nebeneinander sitzt, sondern halt wirklich so in diese Gegenübersituation, kannst du davon ausgehen, wenn die Füße eher so in deine Richtung gedreht sind, dann ist das eher positiv, ne? Dann ist es eine offene Haltung, dann ist das quasi auf dich zugerichtet. Wenn die Füße aber dann wirklich weggedreht sind, dann ist es eher negativ, dann geht es so ein bisschen drum, dass er Abstand von dir möchte, dass er eigentlich gerne, habe ich eben gesagt, aus der Tür raus möchte. Ne? Das kannst du einfach schon so ein bisschen an dieser Fußhaltung ablesen. Das Schöne an den Füßen ist auch, weil man nicht lernt, mit den Füßen zu lügen, wie das zum Beispiel mit dem Gesicht so ist, fällt es uns sehr schwer, sowas einfach, also mit den Füßen eine Unwahrheit zu erzählen. Ich greife jetzt ein bisschen vor, weil wir dann nachher auch keine echten Beispiele zum Gesicht bringen, aber wir lernen einfach, während wir aufwachsen, lernen wir mit dem Gesicht zu lügen. Ne? Also das typische, lächelt doch mal für die Kamera, verzieht das Gesicht nicht so, wenn die Oma kommt und ihr einen Kuss gibt. Ja, also das ist so das Typische, was man dann einfach lernt. Und dann sagt man halt einfach, okay, wenn du lernst es ja von klein auf einfach im Gesicht nicht gerade sehr offensichtlich deine Gefühle zur Schau zu tragen. Deswegen fällt es uns relativ schwer, dann eben auch im Gesicht die Reaktionen ehrlich zu betrachten, weil wir sind es nun mal gewohnt, damit zu lügen. Bei den Füßen ist es gar nicht so oft. Also wer lernt schon, während er aufwächst, guck mal, dreh mal deine Füße Richtung Oma, sonst ist die beleidigt, weil du ja die Füße von ihr weggedreht hast. Also es kommt einfach nicht vor. Und da man das nicht lernt und nicht übt, ist das somit das eines der ehrlichsten Körperteile, sagen wir es mal so. Ne? Ein zweites Beispiel, was er dann bringt, jetzt hat weg so ein bisschen von diesem Negativen, aber er nennt das kleine Luftsprünge. Das fand ich eigentlich sehr cool. Ne? Also wenn man Leute beobachtet und die wippen dann auf den Fußball, ne? Also heben dann hinten so die Ferse hoch und dann gehen auch die Knie nach oben. Dass es halt wirklich so wie kleine Luftsprünge sind oder auch wenn sie die Zehen in die Luft heben, ne? Oder so diese, ja, wie ist denn das, wenn es dann einfach so ein bisschen diese Venenpumpe, die man aus dem Flugzeug kennt, wenn sie sowas machen, ne? Das sind dann so kleine Luftsprünge, das deutet sehr auf Freude hin, sag ich mal. Muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt so ein bisschen diese Sprinterhaltung, also die Haltung, die der geneigte Leichtathlet beim 100-Meter-Lauf bei Olympia hat. Das ist dann auch eher so ein bisschen ein Hinweis auf Fluchtgedanke. Ne? Also da geht's drum so, okay, ich will jetzt aufbrechen, ich will jetzt halt gleich gehen. Das ist, also ich weiß nicht, seit ich das Buch gelesen habe, ist mir das auch schon mal ein bisschen so aufgefallen, wenn Leute am Tisch sitzen und irgendwie gleich gehen wollen, nehmen sie das eine Bein vor und das andere so ein bisschen zurück, dass sie dann auch wirklich so ein bisschen wie eine Sprinterhaltung haben, um dann gleich aufzustehen. Das heißt, sie positionieren die Füße schon mal so ein bisschen im ersten Schritt, während sie eigentlich noch sitzen. Ne? Und das deutet dann wirklich...
Da geht's jetzt weg.
Genau. Das ist so ein bisschen diese Haltung. Wenn die Leute nicht drüber nachdenken und wenn die gerade Aufbruchsstimmung ist, so, dann fällt das keinem auf, weil dann machen das alle. Aber wenn du halt eigentlich noch mitten im Gespräch bist und das dann eben siehst, dass da halt einfach jemand so ein bisschen dann auch die Neigung hat, den Arsch vom Stuhl hochzuheben, dann ist das eher so ein Zeichen, dass er eigentlich gerne weg würde.
Ja.
Genau.
Könnte sein, dass man das bei mir häufiger erkennt.
Genau, aber das sind
Wenn die
so,
Meetings zu lang werden.
genau, aber das sind so Beispiele, die er dann einfach bringt, ne? Also ich gehe mal ein bisschen weiter nach oben. Also wir hatten es ja eben vorhin schon vom Torso. Also da geht es dann eher darum, dass du halt einfach die schützt. Gibt es dann auch nochmal so ein bisschen andere Geschichten mit Umarmung und so weiter. Das geht dann über in die Arme. Da geht es dann auch wirklich drum so. Eine schöne Sache bei den Armen ist die Kobra-Haltung. Ich erwähne es jetzt doch. Also wenn die Leute sich dann zurücklehnen und die Hände so hinterm Kopf verschränken, dass rechts und links die Ellenbogen rausgehen neben dem Kopf, dass es so ein bisschen aussieht wie so eine Kobra-Geschichte. Das ist dann eben auch so ein Zeichen, wo du dann sagst, okay, jetzt irgendwie muss man so ein
Ach
bisschen,
so, ja.
also er zeigt Macht, ne? Also der Gegenüber
Ja.
sagt dann einfach so, okay, erstens mal fühle ich mich hier so wohl, dass ich mich einfach so hinfletzen kann und zweitens will ich hier Raum einnehmen, deswegen fahre ich rechts und links mal meine Ellenbogen aus und zwar auf einer Höhe, wo sie jeder sieht. Nicht einfach so die Arme in die Hüfte gestemmt, sondern wirklich hinterm Kopf. Ja. Ist dann
Ja.
so, ich bin hier der Macker und wehe, du fährst mir gegen den Karren. Das sind so Sachen. Genau.
Eine
Was?
Machtdemonstration, ja.
Ja. Das sind aber immer so die Dinge, wo es drum geht. Ne? Also ganz rudimentäre Gefühle, die mit eben allen diesen Körperhaltungen ausgedrückt werden, ne? Also Fluchtbereitschaft oder positiv, negativ oder eben auch Machtgehabe, ja, oder Angst. Das sind ja so ganz rudimentäre Dinge, die du daraus ablesen kannst. Es ist ja dann
Das
nicht.
muss ja alles auch sozusagen Dinge sein, die in diesem limbischen System abbildbar sind, ne?
Genau,
Und
ne?
das sind
Also
eben genau eher die historischen, archaischen Dinge, die Affen sozusagen auch fühlen können, ne?
ja, genau. Und nicht nur, also Affen können ja noch viel mehr fühlen, bin ich der festen Überzeugung, ne, dass die auch irgendwie Zuneigung, Liebe und so weiter. Aber egal. Genau.
Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich kannst du Zuneigung und Liebe auch in der Körpersprache erkennen.
Genau. Ne, also das sind eben so die Dinge, die man dann da ablesen kann. Da geht es eigentlich nicht wirklich drum. Also es ist jetzt halt nicht so, dass du dann am Ende des Buches hingehst und sagst, okay, ich habe mich mit dem unterhalten, er hat mir gesagt, es ist irgendwie 20:13 Uhr und er hat die Füße von mir weggedreht, deswegen weiß ich, dass die Uhrzeit nicht stimmt. Also so wird es halt einfach nicht funktionieren, ne? Am Ende des
Empfehle das
Tages, ne?
Anschaffen einer Uhr, dann weißt du, ob es stimmt oder nicht.
Genau, also grundsätzlich sagt er auch immer wieder, also das kommt zwischendrin immer wieder rein, also ein einzelner Tell, also ein einziger Tick oder eine einzige Reaktion, die reicht eigentlich nicht, um eine Aussage zu treffen, ob der Gegenüber jetzt gelogen hat oder ob er sich mit der Frage unwohl fühlt oder mit dem Diskussionsgegenstand. Also eine schöne Geschichte ist, um jetzt mal von diesem Wahrheit-Lüge wegzukommen, ne? Also du sitzt in der Vertragsverhandlung mit ein paar Leuten, ne? Und du und dein Chef sitzen da und der Gegenüber, der den Vertrag geschrieben hat, sitzt mit seinem Chef da und ihr diskutiert so diese einzelnen Punkte von diesem Vertrag. Und da du das Buch gelesen hast und aufgepasst hast, merkst du dann irgendwann so, ihr kommt zum Paragraphen und da redet ihr so ein bisschen drüber und dein Chef sagt so, würde eigentlich sagen, so, ja, nee, ist doch alles in Ordnung, komm, lass weitergehen zum nächsten Punkt, aber du siehst, dass bei dem Gegenüber, der den Vertrag geschrieben hat, der wird auf einmal ganz nervös, fängt an mit den Fingern und mit den Händen irgendwie mit seinem Stift rumzuspielen, ja, oder verschränkt dann auch die Finger so und versucht halt irgendwie so ein bisschen Nervosität, also zu vermeiden, dass es zu offensichtlich ist. Und das hat er vorher eigentlich nicht getan. Ne? Vorher war der entspannt da gesessen, hat halt ein bisschen mitgeschrieben, aber hat irgendwie nichts Auffälliges mit den Händen gemacht. Und dann fällt dir auf, dass er auf einmal auch anfängt, mit den Beinen zu wippen und sich dann vielleicht auch einfach irgendwie so die Arme verschränkt, weil er dann merkt, dass er nervöse Hände hat und so weiter. Und das wäre genau der richtige Moment, um mit deinem Chef zu reden und zu sagen so, hey, lass uns über den Paragraph das nochmal genau drüber schauen. Ne? Mhm. Weil irgendwie dem da drüben ist das Thema hier gerade unangenehm. Ne? Also, weiß ich nicht, vielleicht hat er einen Fehler drin, vielleicht ist es auch irgendwie sonst irgendwie komisch. Also vielleicht können sie das nicht richtig und müssten dann irgendwie einen Zulieferer machen oder irgendwie hat er ein Problem mit diesem Paragraphen. So, und das ist genauso das, was du mit diesem Buch eigentlich ganz gut lernen kannst. Na, einfach zu erkennen, wann ist der Moment erreicht, wo du nochmal nachfragen solltest, was da jetzt eigentlich los ist. Und deswegen finde ich auch so, also deswegen fand ich das Buch auch so gut, weil er sagt von Anfang an, also du kannst eigentlich nicht erkennen, ob jemand lügt, du kannst nur den Moment erkennen, wo es sich lohnt, nochmal nachzuhaken.
Okay.
Ne? Genau. Und das ist eigentlich ganz nett. Wenn wir eigentlich gerade so bei den Händen waren, es gibt noch eine schöne Sache, das ist Stereotyp von der Merkel und ich glaube, wir als Deutsche müssen das jetzt einfach sagen. Das ist so dieses Dreieck der Macht. Er nennt das hier Dach. Ne? Also wenn du so die Finger dann gespreizt, so eigentlich, wenn du die hochhältst, zu so einem Dach formst, ne? Das soll eigentlich so ein bisschen deinen Standpunkt unterstützen und soll dich absichern und soll dir ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, weil dir der Gegenüber ja ein Dach über den Kopf anbietet, sag ich mal. Das war auch noch so eine nette Sache, wo man dann eben sagen kann, okay, wenn jemand kommt und eben dieses Dach formt, dann ist es ihm besonders wichtig, dass der Standpunkt, den er gerade vorbringt, ihm besonders wichtig ist.
Angeblich soll das ja ein Körpersprachentrainer ihr beigebracht haben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also auch die, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir hatten es ja am Anfang drüber, so wie das ist mit dem Lügen und so weiter. Und natürlich kannst du auch, wenn du die ganzen Beispiele, die er hier bringt, also die nervösen Hände, also zittern, rumfummeln und sonst irgendwas machen oder eben diese Finger verschränken, die Arme verschränken, irgendwas vor dich halten oder diese kleinen Luftsprünge mit den Füßen, wenn du dir dessen bewusst bist und das dann bewusst einsetzt, ne, dann kannst du natürlich auch durch diese nonverbale Kommunikation Reaktionen bei deinem Gegenüber hervorrufen. Ne, also wir haben doch mal diese Bücher gelesen, Crucial Conversation und Crucial Confrontation.
Ja.
Ne? Und gerade in solchen Situationen kannst du dann hingehen und kannst dann beruhigende Gesten machen. Ne? Also kannst dann sagen, okay, erstmal dann wirklich mit den Händen, mit den Armen oder auch mit dem, wie du dich positionierst, einfach so ein bisschen Abstand schaffen, dass du nicht bei dem Gegenüber im persönlichen Bereich drin bist. Also es gibt ja auch diesen persönlichen Bereich um den Körper rum. Was waren das irgendwie? 50 Zentimeter von der Mitte ausgemessen, im Kreis um dich rum oder so. Das ist so dieser intime Bereich, oder?
Das ist sehr kulturell wohl sehr unterschiedlich.
Ja, okay, aber das Phänomen kennt man. Also ob das ja, jetzt ja, 30 sind oder 1,20 Meter ist ja dann, ne? Also, ja, ja. Aber dass du dann einfach aus diesem Bereich rausgehst, dass du dann eben auch die Hände und die Arme einfach so positionierst, dass der Gegenüber sieht, okay, du hast nichts in der Hand, ja, also dieses typische, ich habe keine Waffen in der Hand, ich will dir nichts Böses, ich bin entspannt, ich bin in keiner Angriffshaltung dir gegenüber. Ne? Das sind alles so Dinge, die man dann eben auch in solchen Situationen relativ gut einsetzen kann, um die Situation auch auf der nonverbalen Ebene ein bisschen zu entspannen. Aber ja, das muss man dann aber wirklich üben. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass ich das jetzt könnte, nachdem ich das Buch gelesen habe. Aber das ist sicher mal ein interessanter Ansatz. Der stand so auch nicht drin, aber ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz.
Okay, gut. Gibt es noch was sonst zu den Händen?
Nee, eigentlich nicht. es blieb dann am Schluss, bleibt jetzt noch das Gesicht übrig. Da habe ich vorhin ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Kann man noch so ein bisschen Passwort-Bingo spielen. Also du hast dann halt irgendwie bis zu 10.000 unterschiedliche Gesichtsausdrücke kann man mittlerweile unterscheiden. Es gibt auch das Phänomen des Mikroausdrucks. Also das sind irgendwie so diese Ausdrücke, die nur für einen Bruchteil einer Sekunde in deinem Gesicht zu sehen sind. Für alle, die darüber ein bisschen mehr wissen wollen, guckt einfach mal irgendwie auf dem Streaming-Dienstleister eures Vertrauens Lie to Me. Das ist eine Serie, da geht es drum um einen Typ, der angeblich diese Mikroausdrücke erfunden hat und da kriegt man so ein bisschen mit, wo das herkommt und wie das funktioniert. Aber Mikroausdrücke wirst du auch als normaler Mensch einfach nicht erkennen können, weil das ist so schnell, das ist wirklich der Bruchteil einer Sekunde, wo du so den Anflug von Ekel dann auf dem Gesicht siehst. Das musst du dann aber schon mit der Highspeed-Kamera aufnehmen und ganz langsam abspielen, dass du das dann irgendwie erkennst, aber das gibt's wohl tatsächlich. Hm. Genau, wie gesagt, Beispiele gibt's derer ganz, ganz viele. Ich habe jetzt schon einiges aufgezählt und das müsst ihr euch dann einfach auch mal selber durchlesen. Also je nachdem, was da so für euch interessant ist, gibt's dann schon einige lustige Anekdoten noch zwischendrin. Wichtig zum Schluss, wenn wir jetzt halt über den Inhalt reden, sind so ein bisschen, gibt noch 10 Gebote mit auf den Weg.
Auf Tontafeln?
Nee, als Papier ist das tatsächlich. Schade. Also du kriegst jetzt keine Tontafeln.
Auch nicht in der Adult Edition.
Nee, auch nicht in der Adult Edition. Die würden dann zu schnell zu Staub zerfallen, glaube ich. Aber sei es drum. Und so diese 10 Gebote, also ich lese die jetzt halt wirklich mal so vor, wie ich sie mir aufgeschrieben habe. Das relativiert so dieses ganze ein Teil hier, ein Teil da so ein bisschen, aber das ist, wie gesagt, das ist mir auch relativ wichtig, dass das so ein bisschen klar wird. Und zwar, wenn du mit jemandem redest, dann beobachte eben mal deine Umgebung aufmerksam und guck, dass du möglichst viele nonverbale Kommunikation erkennst. Na, also das heißt, ähnlich wie beim aufmerksamen Zuhören geht's da halt erstmal darum, wenn du das trainierst, einfach mal zu schauen in deinem Umfeld und bei den Leuten dir gegenüber, wie viele nonverbale Kommunikation kannst du da eigentlich erkennen. Und je mehr du das übst und je mehr du darauf achtest, desto einfacher fällt es dir dann auch eben, nonverbale Signale aufzunehmen. Wenn du dann soweit bist, dass du eigentlich relativ gut darin bist, nonverbale Signale zu erkennen, musst du ein bisschen darauf achten, dass das alles auch kontextbezogen ist. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt einen Unfall habe oder halt irgendwie in einer anderen Stresssituation bin, die eh schon stressig ist, dann sind da natürlich sehr viele Tells oder sehr viele Ticks, die ich dann einfach habe, die erstmal nichts damit zu tun haben, dass das, was ich dir gerade erzähle, eine Lüge ist, sondern es geht einfach nur darum, ich bin eh gerade gestresst.
Ne? Also wenn jemand gerade lebensbedrohlich verletzt wurde und er zittert, könnte es daran liegen, dass er sich anlügt. Es könnte aber auch daran liegen, dass er gerade lebensbedrohlich verletzt worden ist.
Genau. Oder ich eben
würde tendenziell auf Nummer 2 tippen.
Genau, also ich habe ja vorhin, also das platte Beispiel mit dem Junkie, das ist halt einfach sehr platt, aber ich weiß nicht, also wenn du aus einem Gespräch rausgehst, aus so einer Crucial Conversation, die dich halt irgendwie emotional sehr aufgewühlt hat, dann bist du auch ein bisschen anders drauf, als wenn du entspannt mit jemandem redest. Und dementsprechend werden sich da in der Situation auch, obwohl das zweite Gespräch eigentlich ein normales Gespräch ist, wirst du da auch anders reagieren. Und ich sag mal, der Kontext jetzt ist, erstens mal kenne ich dich, Das heißt, ich weiß, wie du normalerweise drauf bist und ich erkenne dann auch, obwohl das Gespräch zwischen uns trivial ist, dass du halt irgendwie gerade aufgeregt bist oder in Stress bist oder sonst irgendwas. In dem Moment kann ich dann natürlich gerne nachfragen, kann sagen, sag mal, was ist denn los? Hast du irgendwie Stress oder sonst irgendwas? Aber genau darum geht's halt, ne? Dass ich das einfach erkenne. Wenn du jetzt halt mit jemandem redest, den du nicht schon seit Jahrzehnten kennst, sondern einfach mit dem du jetzt halt das zweite Mal zusammensitzt, musst du den Kontext eben ein bisschen anders betrachten, ne? Das heißt, du guckst dann am Anfang so ein bisschen, okay, wir machen so ein bisschen dieses Einführungsgeplänkel, ne? Jeder erzählt, wer er ist, wo er herkommt, weiß ich nicht, was er denn so macht. Und dann einfach versuchst du mal so ein bisschen eine entspannte Situation herzustellen, bevor du dann ans Eingemachte gehst, um einfach eine Baseline zu kriegen. Ja, also um einfach so eine Idee davon zu kriegen, wie ist der denn drauf? Also ist es eigentlich generell jemand, der viel mit den Beinen hippelt oder der viel mit dem Stift rumspielt, auch wenn er entspannt ist? Also gibt es ja das Restless-Leg-Syndrom an der Stelle. Das heißt mal angedingst. Oder halt jeder ist ein bisschen anders. Deswegen muss man da ein bisschen drauf achten. Wo das Buch sehr gut hilft, das sind universalgültige Verhaltensweisen einfach zu erkennen und einfach richtig zu deuten. Ne, also ich habe ja vorhin auch schon gesagt, die Fußstellung, wie das ist, das mit diesen Luftsprüngen, wenn du deine Beine hochhebst oder eben die Zehen hochhebst oder wenn du diese Sprinterhaltung einnimmst oder auch sowas wie das Verschränken der Finger oder das Verschränken der Arme, ne, das sind einfach so universal gültige Verhaltensweisen. Wenn du dir die einfach mal aufschreibst und einfach mal beobachtest, dann lernst du relativ schnell sowas zu erkennen. Ne? Und dann eben auch musst du gleich im Kopf haben, okay, positiv, negativ, aufgeregt oder sonst irgendwas. Das ist dann eigentlich mal ganz nett. Das nächste Gebot ist so ein bisschen, erkenne idiosynkratische Verhaltensweisen. Sehr schönes Fremdwort. Heißt persönliche oder spezifische Verhaltensweisen. Das kannst du natürlich nur bei den Leuten machen, mit denen du öfters zu tun hast. Ne? Also,
ja,
ich bei meinen Arbeitskollegen. Dinge,
ich kann nur Dinge kennen, bekannte Dinge bei Personen kennen, wenn sie mir bekannt sind.
Genau. Übrigens, by the way, ich glaube, wenn wir zwei, wir haben uns jetzt schon eine Zeit lang nicht gesehen und wenn wir uns sehen, sehen wir uns noch relativ kurz. Würde es mir jetzt halt nach der langen Zeit dann auch wieder ein bisschen schwerer fallen, eben deine nonverbalen Signale, sofern sie nicht offensichtlich sind und du hast ein paar sehr offensichtliche Geschichten, wird mir es einfach schwerer fallen, das wieder zu erkennen. Ne? Also das heißt, das ändert sich auch über die Zeit einfach ein bisschen. Mhm. Aber wenn du bei den Leuten, mit denen du viel zu tun hast, einfach die Eigenheiten kennst, dann kannst du da auch ein bisschen drauf reagieren und wieder zurück aufs kontextbezogen, ne? Das zweite Gebot, beachte kontextbezogen. Kann es dann natürlich sein, dass wenn du mit deinem Fuß hibbelst, das komplett anders zu interpretieren ist, als wenn ich das mache. Weil ich bin Schlagzeuger, ich hibbel öfters mal mit dem Fuß, das ist einfach so ein Reiz, den kann ich nicht unterdrücken. Ne? Sei's drum. Dann, wenn du eben auch gerade wieder diese Eigenheiten kennst, und ich habe vorhin ja auch gesagt, du musst eine Baseline bei den Leuten erstmal irgendwie erzeugen, die du nicht so gut kennst, geht's grundsätzlich immer darum, eine Änderung in diesem Normalverhalten zu erkennen. Ne? Also
im Wesentlichen, ich meine, wenn sich jemand, sagen wir mal, universell anders verhält, das merkt man dann meistens schon, ne?
Ja, klar.
Die Leute, die plötzlich in der U-Bahn laut anfangen zu reden oder so.
Nein, die haben ein Headset, ne? Die haben eine Hörsprechgarnitur.
Tja, ja. Genau. Manche auch nicht.
Andere
aber,
auch nicht.
Aber sozusagen, also es geht um die Änderung des Normalverhaltens, mhm, des persönlichen Normalverhaltens.
Genau, aber ich sag mal, wenn jemand in der U-Bahn auf einmal anfängt laut zu reden, kann es ja durchaus sein, dass das für ihn total normal ist. Da musst du dir dann vielleicht eher Gedanken machen, wenn die Person ganz ruhig in der Ecke sitzt und nichts sagt. Dann müsste die sagen, so, oh, normalerweise beleidigt er doch die ganze Zeit irgendwie die Leute. Das macht er heute nicht. Was ist denn mit dem los?
Das gehst ist aber hin, blöd, das
fragst du ihn, ne? Und sagst mal, sag mal, was willst du mich nicht mal beleidigen? Ja?
Was aber, ist los? Du beleidigst heute keinen.
Genau.
Sie nee, laust über die Leber gelaufen.
Richtig, richtig. Aber genau das ist es, ne? Also, auch wenn es oben diese universal gültigen Verhaltensweisen gibt, die dann eben auch eine entsprechende Deutung haben. Gerade bei den Leuten, mit denen du viel zu tun hast, ja. Also es geht jetzt halt nicht darum zu sagen, der hat das gemacht, deswegen ist er jetzt halt sauer auf mich, sondern es geht darum, einfach eine Veränderung im Verhalten festzulegen oder zu erkennen an der Stelle. Und das ist ja dann auch der Punkt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist ja der Punkt, wo du dann einfach nochmal einhaken kannst, ne? Also mit entweder sag mal, stimmt was nicht oder lass uns dann nochmal drüber reden. Sowas in die Richtung. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob es wirklich eine Veränderung jetzt hat war, dann guck mal, ob du nicht mehrere Anzeichen erkennst, die auf so eine Veränderung hinweisen. Da gibt's auch so einen schönen Trick. Du kannst es einfach mal austesten. Ne? Du kannst einfach mal deine Vermutung forcieren. Ne? Also wenn du denkst, ja, guck mal, wir sind jetzt hier beim Thema und ich glaube, der Johannes, der wird gerade so ein bisschen nervös. Ne? Und dann reite einfach noch mal so kurz 2-3 Minuten auf dem Thema rum. Stell noch mal 1-2 Rückfragen und guck mal, wird der denn noch nervöser? Und wenn er dann einfach vielleicht ganz entspannt wird, dann war es vielleicht einfach nur so ein Tell oder ein Tick, der halt irgendwie gerade war, weil er irgendwie gerade nicht dran gedacht hat oder einfach so aus Reflex raus das irgendwie gemacht hat. Und wenn er dann nervöser wird, dann kannst du ja mal wirklich nochmal dich eingehen, damit dem beschäftigen, was ihr denn gerade so besprochen habt.
Ja, wobei das natürlich gefährlich ist, ne? Du befindest dich in diesem Moment ja in dem sogenannten Confirmation Bias.
Ja. Also,
du hast eine Theorie und du versuchst, diese Theorie zu bestätigen und nicht zu widerlegen. Das führt dazu, dass man Zeichen sehr schnell sehr falsch deutet. Also du musst ja eigentlich in dem Moment versuchen, das Gegenteil zu beweisen.
Ja, aber das Gegenteil, wenn es jetzt hier drum geht, einfach rauszufinden, okay, war das jetzt halt eine Veränderung im Normalverhalten oder nicht? Das ist dann immer situationbedingt. Das heißt, du verlängerst einfach nur die Dauer der Situation in dem Moment, um einfach zu gucken, okay, wenn ich jetzt halt in dieser Situation drin bleibe, finde ich dann noch mehr Tells oder eben nicht?
Also eigentlich musst du dann in dem Moment nach Tells suchen, die deiner Theorie entgegensprechen.
Ja, das auch.
Ne? Also du musst sozusagen versuchen, dich selbst zu widerlegen, weil ansonsten läufst du sehr schnell, weil alles findet ja in deinem Kopf statt, in die Situation, wo du dich selbst bestätigst. Und sobald du anfängst, nur nach Dingen zu suchen, die deine Theorie bestätigen, bist du quasi im Blindflug, ne?
Genau, ne? Aber das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Also wirst du dann nervöser oder entspannst du dich dann? Ne? Also es gibt ja auch diese Tells, die dann dafür sprechen, dass du dich gerade entspannst.
Ja, also du müsstest quasi dann weiter drauf rumreiten und aktiv nach Dingen suchen, dass er sich aber doch entspannt.
Genau. Und wenn du die halt nicht findest, dann guckst du halt die nächsten 5 Minuten, ob er sich dann noch weiter aufregt drüber. Ne? Aber darum geht's einfach, ne? Also dann wirklich einfach diese Veränderung einfach zu erkennen, egal ob die jetzt positiv, negativ sind oder wie auch immer, du musst da halt alle erkennen. Genau, wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, also gerade im Gesicht, damit lernen wir zu lügen. Und wir hatten auch schon drüber gesprochen, dass man dann natürlich, wenn man diese ganzen Tells da oben jetzt halt alle auswendig kann, und sich dann einfach hinsetzt und das Ganze übt, kannst du halt auch mit deinem ganzen Körper lügen. Und dem Gegenüber fällt es dann eben entsprechend schwieriger, das auch zu erkennen. Und das ist auch ein Gebot, ne? Also versuch dann halt wirklich irreführende oder falsche Tells zu erkennen. Also ein klassisches Beispiel, was er da hat, ist, wenn jemand mit dem Gesicht lügt, aber der Rest des Körpers einfach eine ganz andere Sprache spricht. Also, wenn die Oma kommt und sich den Finger ableckt, um dir irgendwas von der Backe zu wischen, ja, dann machst du halt natürlich irgendwie ein liebes Gesicht, aber der Rest deines Körpers verkrampft sich. Du nimmst irgendwie ein Gesangsbuch, weil, ja, egal, du nimmst halt irgendwie etwas vor die Brust, ja, du versuchst eigentlich Abstand zu gewinnen, aber im Gesicht grinst du so ein bisschen, ja, also dann lügt eigentlich dein Gesicht, dass du sagst so, ja, Oma, ich freue mich, dass du dich um mich kümmerst, aber der Rest deines Körpers spricht eigentlich eine andere Sprache. Und so kann man eigentlich relativ gut falsche oder eben irreführende Tells dann erkennen, wenn man dann einfach weiß, okay, mit dem Gesicht lernt man zu lügen. Auch mit den Händen lernt man so ein bisschen, also lernt man eher zu lügen, weil man die ja öfters mal sieht. Aber wenn es dann um den Torso oder um die Beine geht, dann halt eher weniger. Und das musst du dann einfach immer so ein bisschen gegeneinander abwägen. Genau. Das 9. Gebot ist so ein bisschen lerne, also in der Basis geht's einfach drum um Behagen und Unbehagen. Na, also du musst einfach erkennen, fühlt sich jemand in der Situation wohl oder eben nicht. Und diese Ausprägung, will jemand fliehen oder geht jemand in Angriffsstellung, wird jemand aggressiv? Das ist ja eher ein Ausdruck von Unbehagen im Großen und Ganzen, aber wenn sich jemand entspannt, zurücklehnt, wenn er sich wohlfühlt, wenn er sich irgendwie freut, ist es ja eher ein Ausdruck von Behagen. Das heißt, da kann man auch wirklich so ein bisschen dann üben und sich mal die Leute angucken, die in der Umgebung sitzen, also in der U-Bahn ist es immer ganz besonders, also öffentliche Verkehrsmittel allgemein, ist es immer ganz interessant. Da kann man das sehr gut üben, ne? Also du guckst dir einfach die Leute an, die dann in diesem Viererblock sitzen oder in diesen Zweier sitzen und schaust mal an, ob du erkennst, ob eine der zwei Personen sich jetzt halt irgendwie unbehaglich fühlt, ne? Plakatives Beispiel, du sitzt so, also zwei Mädels sitzen so in der Vierergruppe und dann kommt der Penner rein und setzt sich ihnen gegenüber. Und dann guckst du mal, wie die zwei Mädels so allgemein reagieren, wie sich ihre Körperhaltung ändert im Vergleich zu den 10 Minuten vorher. Also das ist jetzt nur ein ganz plakatives Beispiel, aber das sind so nette Sachen. Und dann als Tipp noch an der Stelle, versuch diskret zu sein. denn nichts schlimmer, wie wenn dann der Penner später zu dir kommt und sich dir gegenüber hinsetzt und dann sagt so, Alter, sag mal, was ist mit dir los? Och, beobachtest du mich die ganze Zeit? Ja, findest du mich sexy? Ne, hast du mich lieb? Soll ich dich mal in den Arm nehmen? Willst du einen Kuss? Einfach diskret sein und dann auch die Privatsphäre der anderen wahren, auch wenn es im öffentlichen Raum ist. Na, also wir hatten es ja über diesen intimen Bereich. Das geht dann natürlich auch über die Distanz im Sinne von Leute anstachen, Leute beobachten, sie verfolgen. Also das nicht tun, das ist böse, das ist schlecht.
Sehr gut, mache ich nicht.
Genau, das war jetzt dazu mal ein kurzer Abriss über das, was das Buch und so sagt. Wir haben ja schon ein bisschen diskutiert.
Ja. Ich habe mir zwei Fragen aufgeschrieben.
Ja, mach mal.
Um sozusagen in die Diskussion einzusteigen. Sitzen wir nochmal in der Kapitel. Und zwar, das ist ja jetzt so ein Buch, was ja so vielleicht keinen direkten praktischen Anwendung hat, aber irgendwie schon zum Denken anregt. Du hast zum Beispiel den schönen Satz gesagt, es gibt Momente, in denen man erkennt, wo es sich nur lohnt, nachzufragen. Mhm. Kannst du mal welche erzählen, so seit du das gelesen hast?
Welche erzählen? Ich hatte jetzt in letzter Zeit keinen Kundenkontakt, von daher. ein Beispiel habe ich. Also ich habe mit einem Arbeitskollegen so ein bisschen über mögliche Lösungsansätze diskutiert, um ein Problem zu lösen. Und irgendwann hatte ich halt einfach so einen Vorschlag gemacht, wo er überraschend lange gezögert hat, was dazu zu sagen. Ist jetzt vielleicht auch einfach bekannt, also ich kenne ihn eigentlich, braucht er nicht so lange und er guckt auch anders meistens dabei. Aber allein daran, dass er einfach lange gezögert hat und irgendwie bestimmt geguckt hat, wusste ich dann eigentlich so, dass das irgendwie eine Lösung ist, die ihm nicht gefällt. Die findet er irgendwie scheiße. Ne? Und habe dann auch nochmal nachgefragt, okay, warum ist denn, also was ist das Problem mit dem Ding? Und er hat mir dann einfach den Zusammenhang zwischen zwei, drei anderen Systemen erklärt, die für diese Lösung, die in meinem System super funktioniert hätte, aber ein Problem darstellen. Ne? Also das heißt, da habe ich dann wieder ein bisschen was gelernt, wie mein System in die IT-Landschaft eingebettet ist. Mhm. Und wäre ich da einfach so drüber hinweggegangen und hätte halt irgendwie gesagt, okay, dann halt nicht, ja. Also wir haben ja noch viele andere Sachen. Oder hätte es dann eben trotzdem gemacht, weil ich fand die Lösung eigentlich ganz super, hätte ich halt irgendwo an anderer Stelle ein Problem erzeugt.
Gut, aber das wäre jetzt was gewesen, das ist jetzt nichts, was er dir grundsätzlich verheimlichen wollte, oder?
Nee, aber darum geht's ja auch nicht, ne? Also, es ist immer ein bisschen schwierig. Also ich habe auch angefangen, das Buch zu hören und hatte auch so ein bisschen diese Vorstellung. Da FBI-Agent und die Baseline des Buches ist, erkenne, ob dich jemand anlügt oder nicht oder ob dir jemand was verheimlichen möchte oder nicht. Aber darum geht's gar nicht. Er sagt auch selber, er hat irgendwie ein Beispiel gebracht, ja, er unterhält sich mit einem Kollegen auf dem Flur und eine andere Kollegin läuft irgendwie vorbei und telefoniert. Und er sieht dann, dass sie ein Stückchen weiter unten am Flur einfach stehen bleibt und halt irgendwie, in sich zusammensackt oder so irgendwie. Also so irgendwie hat er es genannt, ne? Und dann hat er gesagt so, okay, dann hat sie aufgelegt, ja, und dann stand sie noch so eine Zeit lang da und hat dann halt auch irgendwie so dieses unsicher verstecken irgendwie oder ich möchte mich eigentlich zurückziehen, dieses Gefühl, also das Unbehagen irgendwie geäußert in einer Art und Weise, wo es dann eben darum geht, sich eher zu verstecken, hat er zu seinem Kollegen gesagt, so, ja, lass mal hier kurz Pause machen, so, lass mal zur Kollegin gehen da hinten und lass mal nachfragen, ob irgendwie alles in Ordnung ist. Dann sind sie halt hingegangen, haben kurz mit ihr geredet und dann hat sie gesagt, so, ja, nee, scheiße, Kind in der Schule hingefallen, Arm gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus, ich muss jetzt heim. Ne? Also, es geht auch darum, sowas zu erkennen. Ja, also nicht nur Lüge, Wahrheit oder der will mir etwas verheimlichen, sondern eben auch solche Sachen zu erkennen und eben das Nachfragen auch nicht nur an Stellen, wo es darum geht, der will mir was verheimlichen, sondern auch das Nachfragen an Stellen, wo es darum geht, mehr Informationen rauszubekommen. Also auch für dich dann vielleicht wichtig, wenn du halt irgendwie mit Leuten bei deinem Kunden redest und dann eben auch über, weiß ich nicht, also wir reden ja von komplexen IT-Landschaften im Allgemeinen. Gibt es jetzt nun wenig IT-Landschaften, die nicht komplex sind. Da gibt es dann eben auch so Momente, wo man dann eben auch da nochmal interessante Informationen rauskitzeln kann, die man vielleicht sonst nicht bekommen hätte, weil man nicht mehr nachgefragt hätte. Ich hoffe, ich habe jetzt deine Frage nicht totgeredet.
Bin ich mir nicht so sicher.
Oder habe ich sie beantwortet, sag ich mal so?
Naja, ich wollte ja Anekdoten hören, ne?
Also ja, du wolltest Anekdote. Ja, das. Ich weiß nicht, hast du nicht eine Anekdote?
Ich habe das Buch ja nicht gelesen.
Ja, das kann ja dann trotzdem sein, dass du trotzdem so eine Situation hattest, wo du einfach dann bewusst auch gemerkt hast, dass der Gegenüber irgendwie gerade komisch reagiert auf das, was du redest. Oder bei einem
ja,
Thema
gut,
komisch reagiert.
Das haben
reagiert.
Irgendwie alle von uns. Also, dass man das Gefühl hat, jemand sagt, ja, können wir schon so machen. Ja. Und warum sagst du mir jetzt nicht, was für ein Problem du damit hast?
Ja, aber dann hat er ja schon drüber geredet. Ne? Aber ich sag mal, hier, du bist doch agil unterwegs, ne? Also in deinen Retros.
Ja.
Gab es da nicht auch mal so die Situation, dass irgendwie Leute sich unterhalten haben und du hast den Dritten angeguckt und hast dann irgendwie gesehen, also irgendwie scheint er gerade damit ein Problem zu haben, was die zwei anderen Kollegen hier miteinander diskutieren?
Das hast du ständig, ja.
Ja, ne, aber das ist dann eben genau der Moment, wo es dann vielleicht sich auch mal lohnen würde, zu sagen, okay, was meint jetzt der Peter dazu?
Das ist tatsächlich sehr schwierig, weil du dann, also gerade in der Retro jemand on the spot stellst. Und jemand sagt, hey, willst du nicht was dazu sagen? Und ganz offensichtlich hat diese Person für sich entschieden, da jetzt erstmal nichts so zu sagen.
Ja, gut, das kommt aber wieder ein bisschen drauf an, wie geübt die Leute in den Retros sind. Also wenn das Leute sind, die das gewohnt sind, die dann auch mal aus gutem Grund die Fresse halten, sage ich mal, und die das auch bewusst tun, ist das okay. Aber wenn du halt irgendwie mit Teams unterwegs bist, wo das noch nicht so geübt ist, wo du auch mal diese Sicherheit herstellen musst, wo du auch mal sagst, okay, ich frage jetzt mal einen Peter und er hat immer die Chance zu sagen, nee, will ich nicht. Aber ich muss ihn so ein bisschen anstupsen, dass er dann sich doch mal dazu äußert. Oder macht man das nicht?
Also weil du zwingst ihn ja damit erstmal zu sagen, nee, will ich nicht. Das ist keine clevere Aktion.
Okay, gut.
Also das würde ich jetzt generell eher nicht machen. Also in einem 1:1 Gespräch kann man das schon mal eher machen. Mhm. Aber in der Retro jemand zu sagen, dir gefällt doch nicht, worüber die Leute hier reden, sag mal was, ist eigentlich eher eine Grenzüberschreitung. Also
ja, aber kannst du da nicht sagen, hat noch jemand eine Meinung zu dem Thema oder ist das legitim?
Ja, kannst du sagen. Also das kannst du sagen, das funktioniert aber ja Wahrscheinlich nicht. Also lass mal, das ist ein Rabbit Hole, lass mal da nicht reinlaufen.
Ja, okay, ja, aber dann vielleicht irgendwie andere Situationen, also. Ja. Noch eine zweite, du hast noch eine zweite gehabt, oder?
Ja, die habe ich aber jetzt weggemacht.
Ist obsolet geworden.
So, was denkst du zu dem Buch?
Also ich finde das Buch wirklich einen guten und auch einen ehrlichen Einstieg in dieses Thema Körpersprache erkennen lernen. Es ist mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss, das muss man auf jeden Fall sagen, weil er hat doch lange Strecken, wo er dann einfach auf diesen allgemeingültigen, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, allgemeingültigen Verhaltensweisen so ein bisschen rumreitet, aber er ist eben auch ehrlich und sagt, okay, ich kann euch jetzt halt nicht sagen, wenn das ist, dann lügt er, wenn das ist, sagt er die Wahrheit, sondern er versucht auch wirklich immer wieder darauf hinzuweisen. Ne? Also ein Tick oder ein Tell sagt dir gar nichts. Wenn, dann müssen das schon so mehrere Tells sein, dass du dann auch wirklich sagen kannst, okay, da ist jetzt wirklich eine Verhaltensveränderung Darum geht's am Ende des Tages. Und das bringt auch immer wieder rein und gut auf den Punkt. Mhm. Aber dennoch, durch diese ganzen praktischen Beispiele von, was machst du mit den Füßen, was machst du mit den Händen, was ist mit den Armen? Ganz, ganz viele praktische Beispiele, die man dann auch einfach beobachten kann, mit denen man üben kann, ist das ein relativ guter Einstieg. Und ich bin mal gespannt, ob das bei mir jetzt dazu bleibt. Na, also ob ich da wirklich dann auch jetzt so ein bisschen mehr drauf achte und dann eben auch in Gesprächen oder im Beobachten von Menschen Dinge anders sehe. Und ob ich dann auch wirklich so an diesen Punkt komme, den er auch so ab und zu mal anspricht, dass du dann halt einfach Dinge erkennst, die jetzt nicht in dieser Liste oben drin stehen. Na, mhm. Also diese persönlichen Verhaltensweisen von Leuten, mit denen du oft zu tun hast. Ob das jetzt die Bäckerin ist oder dein Arbeitskollege, die Leute, mit denen du abends einen saufen gehst oder so. Ne, da gibt's halt ganz, ganz viele Tells, die jetzt halt nicht in der Liste drin stehen, die du dann aber trotzdem mit der Zeit erkennst und entsprechend einordnen kannst, eben in Behagen, Unbehagen und dann feiner eben Flucht, Angriff, Unsicherheit oder Entspannung, Zufriedenheit, ja, also so diese grundsätzlichen Gefühle, die man dann eben daraus ableiten kann, um dann eben auch zu sagen, okay, ich habe jetzt halt hier Normalverhalten und ich erkenne, wenn jemand davon abweicht und habe dann, ne, also wir hatten es gerade eben auch am Schluss, ich habe den Punkt, wo es sich lohnt, nachzufragen, erwischt.
Ja.
Mhm. Ne, und wenn man das mal soweit geschafft hat, dann gibt es da mit Sicherheit jede Menge andere Bücher, die das alles noch vertiefen können. Auch wenn ich jetzt halt kein Beispiel parat habe. Leider. Aber das wird sich dann sicher rausfinden lassen.
Also du würdest sagen, hat sich gelohnt.
Genau, hat sich gelohnt. Auch wenn ich dann wirklich jetzt halt sage, ich finde es ein bisschen schade, dass ich es nur als Hörbuch habe, um dann einfach diese Listen von Beispielen, die dann doch in diesen Kapiteln sind, wo er einmal den Körper durchgeht, ne? Also das sind ja dann doch 1, 2, 3, 4, 5 Kapitel von 9, wo es dann wirklich um einzelne Körperregionen geht und in diesen Kapiteln gibt er halt nur Beispiel. Noch ein paar Anekdoten dazu, dass es ein bisschen anschaulich wird und immer mal wieder
das heißt,
diesen Hinweis.
Du wünschst dir was zum Nachlesen?
Ja, so eine Liste wäre nicht schlecht. Ne? Also brauche jetzt halt nicht diesen ganzen Text und diese ganzen Beispiele dazu, aber so wie ich das jetzt halt hier in meinen Vorbereitungen auch aufgeschrieben habe, ich muss gestehen, ich habe es auch nicht alle aufgeschrieben, aber nur um euch mal einen Eindruck zu geben, da steht halt Punkt Füße, Unterpunkt Fußrichtung, wenn der Gegenüber die Füße in deine Richtung dreht, ist das eher positiv und wenn der Gegenüber die Füße von dir wegdreht, ist es eher negativ. So, nächster Hauptpunkt, ne? Das Anheben der Füße vom Boden, in Klammern kleine Luftsprünge, bla bla bla. Ne? Also sowas ist sicher nicht verkehrt, weil das kann man sich dann immer wieder angucken oder wenn man etwas beobachtet hat bei jemandem und sich denkt, so, ist das jetzt ein Tell oder nicht? Dann ist es immer ganz gut, einfach nur mal so eine Liste zu haben, wo du einfach mal schnell hingehen kannst, sagen kannst, ah, wo war es denn? Es war bei den Füßen, was hat er gemacht? So, er hat sich irgendwie so in dieser Sprinterhaltung hingestellt, so, wenn du das liest, dann erkennst du es auch. Was heißt denn das? Mhm. Aber dafür haben wir unsere Notizen. Genau. Also ich würde es empfehlen, ich meine, mit jetzt halt mit den 16 Euro, was habe ich gesagt am Anfang? Taschenbuch 16,95 Euro, also 17 Euro. Wir hatten schon Bücher, die billiger waren, aber ich glaube, wir hatten auch Bücher, die teurer waren. Und das sag mal, auf jeden Fall gut investierte 17 Euro.
Sehr schön. Gut, dann beenden wir es doch damit.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.